Wenn ein Mensch zum Glaube kommt, es ist für mich immer faszinierend, das zu beobachten. Ich erinnere mich dann an die Zeit, als ich zum Glauben kam, als der Jesus mich gerettet hat. Man sieht es auch bei Paulus, als er seine erste Frage stellt, fragt er ja in Apostelgeschichte 9, wer bist du, Herr? Er merkt sofort, da ist letzte Autorität. Aber dann kommt sofort die Frage, was willst du, dass ich tun soll? Und es ist einfach so, wenn ein Gläubiger, wenn er wieder geboren wird und dann gerettet wird, dann hat er nur noch eines im Kopf. Er will gehorsam sein. Er will der Wille Gottes tun. Er will das tun, was Gott sagt. Und das ist auch gut so, diese Grundhaltung. Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass im Reich Gottes vielleicht ganz anders zugeht und dass nicht alles so heile Welt ist und so schön ist, wie man denkt. Aber das hat letztendlich einfach mit einer gewissen Illusion zu tun. Darum sagt auch die Bibel, dass wir zuerst bloß Babys sind, die wenig versteht, dann müssen wir wachsen, man wird dann zum Kleinkind, dann wird man zum junger Mann. Die Bibel sagt es männlich, wenn die Erlösung männlich ist, dann zeigt sie ein Erwachsener und am Schluss Vater in Christo. Und die Bibel sagt, das Mittel dazu ist 1. Petrus 2, das Wort Gottes, diese Milch, die ich zu mir nehme, um dann zu wachsen. Dieser Gehorsam ist ungeheuer wichtig, aber jetzt kommt ein Problem. Der Mensch, wenn er gerettet ist, hat von der Wiedergeburt her einfach immer noch sein altes Fleisch in sich. Und da ist oft dann auch je nach Charakter der Drang, dass man dann sich selber unter Druck setzt, dass man sich verkrampft, dass man fast zwanghaft wird und eine bestimmte Gesetzlichkeit aufrichtet und etwas nicht erkennt. Und das soll auch unser Thema heute Morgen sein, dass letztendlich der Herr Jesus uns rettet. Dass der Herr Jesus es ist, der geistlich diese ganzen Dinge auslöst und dass ich letztendlich nur ein Reagierender auf diese Erlösung bin. Natürlich gehört zu dem Reagierer auch der Gehorsam dazu, aber letztendlich tut er es. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, wie das schon im Alten Testament vorgeschattet ist. Darum möchte ich einsteigen mit dem Alten Testament, um dann zum Neuen zu gehen. Nur ein Beispiel vorab. David, der ja ein gewaltiger Krieger war. Als der Aufstand gegen ihn beginnt, wartet man auf seinen Sohn, dass man sagt, pass auf, dein Vater ist schon Kaliber als Krieger. Das war er ja. Aber dieser David, und der war wirklich ein Kämpfer, der sagt dann zu Gott, willst du sie in meine Hand geben? Also er ist sich etwas bewusst. Alle Fähigkeit, die jeder hat, jeder von uns hat geistliche Fähigkeiten, jeder von uns hat menschliche Fähigkeiten, Gott benutzt das alles, er gibt auch jedem die Gnadengabe, die zu ihm passt. Aber letztendlich ist das der entscheidende Punkt, er ist der Handelnde. Ich habe jetzt etwas gemacht, ich habe schon öfters erzählt, ich möchte es nochmals erzählen, weil es mir so wichtig ist. Ich kann euch nur das anbefehlen, sowas auch zu tun. Es ist wunderbar, ich bin hingegangen, habe ein neues Testament genommen, völlig leer. Habe nicht das gemacht, was ich sonst mache, dass ich alles unterstreiche und so, sondern ich habe nur drei Farben genommen. Da bin ich hingegangen, habe alles farbig gemacht, also dick gekästelt, wenn das Wort Gott war, wenn das Fürwort, das sich auf Gott bezogen hat, war, dann das zweite, die Person Jesu oder der Herr oder das Fürwort, das sich auf ihn bezieht oder Geist, Heiliger Geist oder das Fürwort, wo sich auf der Heilige Geist bezieht. Da ist mir eigentlich erst wieder klar geworden, wer handelt wie, wo, unter welchen Umständen? Und ich denke einfach, der Teufel versucht, die Person Jesu und das vollkommene Opfer in unserem Leben auszuschalten, indem er uns eine falsche Gesetzlichkeit einbläut. Das heißt, dass ich fast in eine Verkrampfung hineinkomme, ich soll jetzt, ich muss jetzt und so und nicht mehr verstehe, dass ich eigentlich nur ein Reagierender bin auf ein vollkommenes Opfer und dass das vollkommene Opfer in sich mir die Fähigkeit vermittelt, dass ich alles tun kann und dass auch alles funktioniert. Wisst ihr, ich habe das erlebt als junger Mann. Ich habe dann die Gläubigen teilweise fast angehimmelt, die so entschieden waren. Ich habe die Leute gesehen, die dann mit einer euphorischen Stimme, ob das im Gebet war oder aber im Zeugnis, in der Erzählung vom Sieg in Christus erzählt haben. Ja, dann ist halt das passiert, was Gott macht. Er holt uns runter vom Baum. Ich habe einfach eines Tages unangekündigt an der Haustür geklingelt. Und dann haben wir genau die Person aufgemacht. Und dann habe ich die Person plötzlich gesehen, wie sie ist, wenn sie nicht vorbereitet ist. Ich habe die Person plötzlich gesehen, wenn sie nicht getrimmt ist. Also sie hat jetzt mit gar nichts gerechnet und sie war immer elender Zustand. Und dann ist meine Welt eigentlich ein bisschen zusammengekracht, aber dann ist auch eine Illusion weggegangen. Dann habe ich gesehen, aha, du musst im Prinzip nicht nur gucken, was die Leute von sich geben, sondern manchmal musst du klingeln. Oder einfach sie mal ganz praktisch live erleben. Früher haben wir immer gesagt, wenn du jemanden kennen willst, musst du mit ihm in Urlaub gehen oder mit ihm zusammen erben. Eins von beidem, dann hast du ihn kennengelernt. Das ist ein weiser Spruch. Habe ich auf der Bank auch gelernt, dass da was dran ist. Rettung. Retten ist eines der wichtigsten Worte im Neuen und im Alten Testament. Es gibt im Griechischen sogar zwei Worte. Das eine heißt sozo, das meint generelle Rettung. Da beinhaltet dieses Wort auch gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen, wird aber auch breiter gefächert benutzt. Und da gibt es noch ein zweites Wort, das heißt ruomai, und das meint ausschließlich in der Regel, das hängt mit Erlöse zusammen. Das hat praktisch die Bedeutung, dass man mich aus einer Not rettet. Im Deutschen gibt es leider keine zwei unterscheidende Wörter für retten. Darum ist bei uns in der Bibel in der Regel retten drin. Aber beides ist wichtig und es gibt einfach zwei Ebenen, wo wir lernen müssen, was Gott tut und was wir tun. Dann geht nämlich der Druck weg, dann geht die Gesetzlichkeit weg. Ich war jetzt am Freitag in Nürtingen, da haben wir das Thema Freude gehabt, da ist mir das neu bewusst geworden, wie Gott eigentlich davon ausgeht, dass das Evangelium, wenn man es richtig versteht, wenn man der Herr Jesus richtig sieht, richtig auf ihn reagiert, praktisch Freude auslösen muss, und zwar massiv. Ich möchte unsere Stelle lesen aus 2. Mose 6. Das ist eine gewaltige Stelle, wo sich Gott zum Beispiel offenbart, auch mit seinem Namen. Er sagt dann in Vers 4, auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Wir wissen ja, dass Gott, das sagt er in Hebräer 10,1, im Alten Testament ganz viele Dinge, die geistlich vom Herr Jesus gegeben sind, vorgeschattet hat. Das heißt, du hast sie als schattenhaftes Muster noch nicht so genau beschrieben wie im Neuen Testament, aber als Muster. Und hier haben wir jetzt ein Muster. Er sagt, ich habe auch das Seufzen der Kinder Israel gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israel, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen, will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen, ich will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt hat. Und ich will euch in das Land bringen, um dessentwillen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob gebe, das will ich euch zum Besitz geben, ich der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israel. Und jetzt kommt dieser Druck, der bei uns genauso wirkt. Sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israel aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israel hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittener Lippen. Hier hast du vorgeschattet das, was Gott tun will. Ägypter ist im Alten Testament ein Bild für die Welt. Der Pharao ist ein Bild für den Teufel. Und wenn du das jetzt siehst, diesen Heilsratschluss Gottes, Gott kündigt das schon an, was er im Neuen Testament durch den Herr Jesus tun wird. Er sagt, Ägypter, diese Welt hat ein Problem, und zwar, sie legt den Menschen und auch den Gläubigen Lasten auf. Belastungen. Und diese Last ist eine Folge der Sünde. Auch wenn Menschen sich entscheiden, nicht Gott zu dienen, sondern der Welt zu dienen, ich habe das schon erlebt, auch wo Menschen dann abgefallen sind oder wo Menschen gar nicht sich bekehrt haben, eine Grundsatzentscheidung gefällt haben für die Welt, du musst sie nur ein Weilchen machen lassen. Wisst ihr, das Element dieser Welt ist so, das sieht am Anfang, weil ja Luzifer, lateinische Name für den Teufel, für diesen Lichtsengel. Er ist ein Täuscher. Er macht Dinge strahlend, wunderbar, und er täuscht die Leute. Und dann hast du eine Vorstellung und sagst, oh, wenn ich endlich diese Beengung des Glaubens los hätte und tun könnte, was ich wollte, dann würde ich aufblühen. Aber ich habe sie beobachtet. Wisst ihr, die Welt ist so, du kriegst im Gegensatz zum Geistlichen vor Weltlichem immer genug. Ist nur eine Frage der Zeit, dann hängst du dir zum Hals raus. Du kannst machen, was du willst. Das sagt dir jeder. Ob das Drogen sind, ob das Alkohol ist, ob das Sex ist, ob das andere Dinge sind, ob das eigene Ehre ist, egal was es ist. Du kriegst nie genug. Du musst immer mehr haben, immer mehr haben. Und irgendwann zerstört es dich. Ist Fakt. Kann man nachweisen. Hier zeigt die Bibel, dass Ägypter bindet. Er sagt, du bist in einer Knechtschaft. Du bist also gebunden, du bist ein Sklave. Und jetzt sagt Gott, er ist bereit, indem er an seinen Bund denkt, das ist dieser neue Bund in Jesu Blut, 1. Korinther 11, er sagt, ich will euch aus den Laschen Ägypten herausführen, ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten, und da steht jetzt, im Hebräischen gibt es auch die zwei Worte, wie Sozo und Ruomai, da steht das Wort Nazal, und das ist wie Ruomai, das meint aus der Not herausreißen. Also aus Bindungen, aus Abhängigkeit der Welt gegenüber, aus, ich sag's mal so, gequält sei aus allem Möglichen, will euch erlösen. Der Unterschied von Erretter und Erlöser ist relativ einfach. Erretter heißt, dass ich in einen Zustand versetzt war, und Erlöser heißt in der Regel, steckt schon im deutschen Wort drin, griechisch heißt Apolutrosis, loslösen. Das heißt, ich werde von dem Ganzen befreit. Ich komme weg davon. Und hier sagt er, er will nicht nur retten, sondern will uns sogar von dem lösen, dass es mich nicht mehr quält. Ich will euch als Volk annehmen und sage, ich will euch in das Land bringen, das ich euch gegeben habe. Biblisch gesehen ist das Land des Glaubens. In Hebräer 11,9 sagt die Bibel von den Patriarchen, er hat sich im Land des Glaubens angesiedelt als in einem Fremden. Und das ist ein Problem. Selbst als Wiedergeborener ist dir dieses Land des Glaubens, wo alles durch den Herr Jesus geschehen ist. Gott, der Vater, hat einen Ratschluss der Ewigkeit. Alles durch ihn, alles von ihm und alles zu ihm hin zu wirken. Jetzt ist es relativ einfach. Das natürliche Denken des Menschen sieht es nicht so. Wenn du jetzt im Geiste wandelst und geistlich wächst, dann kannst du das erkennen, dann wirst du dich dran freuen. Aber wenn du dich nicht dran freust, wenn du es nicht erkennst, dann kommt wieder diese Knechtschaft. Und die Bibel sagt, Gott will uns in dieses Land des Glaubens hineinbringen, das uns vielleicht am Anfang fremd ist. Und die Bibel sagt, aber wenn man unter diesen Zwängen, unter diesem Druck ist, Vers 9, dann hörst du nicht vor Missmut und Arbeit. Also das ist ein Problem. Dass man sich oft selber so unter Druck setzt, dass man die Erlösung gar nicht mehr hört. Man liest dann die Bibel nur noch mit einer Brille. Ich habe Leute seelsorgerlich, die kommen zu mir und sagen, wenn ich die Bibel lese, sie verdammt mich nur noch. Ist klar. Dann erkläre ich denen und sage, guck mal, die Stelle heißt doch was ganz anderes. Sie können es nicht mehr fassen, weil sie wie programmiert sind. Sie sind wie gehirngewaschen. Wer macht das? Teufel. Ist doch klar. Aber der Herr sagt, er will uns hier herausholen. Und er sagt zum Beispiel zu Mose, du bist mein Werkzeug, sag es ihnen. Was sagt er? Der hat die gleiche Zwänge. Ich bin unbeschnittener Lippen. Und Gott sagt, dafür hast du einen Bruder, der reden kann. Dann nehmen wir halt den. Wisst ihr, das Ding ist relativ einfach. Er sagt hier, in dem Moment, wie du ins Land des Glaubens aufbrichst, in dem Moment, wie du das Land des Glaubens gehst, das ist Römer 8, 15, du bekommst den Geist der Sohnschaft, du bist jetzt ein Gotteskind, du hast den Herr Jesus angenommen, Apostelgeschichte 26, 18, du hast dich bekehrt. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Hier redet die Bibel von Zwängen. Hier redet sie von Druck, hier redet sie von Last. Und in Apostelgeschichte 26, 18 ist eine hochinteressante Konstruktion. Da redet die Bibel über den Auftrag des Paulus, was er den Heiden, das sind wir, die Nicht-Juden, predigen soll. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Das ist uns klar. Wir bekehren uns weg vom Teufel, von der Finsternis, von der Sünde, gehen zum Herr Jesus, nehmen seine Erlösung an und sind jetzt Kinder des Lichtes. Aber da kommt eine zweite Stelle. Und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Und dann erklärt er, dass es durch die Vergebung der Sünde dann passiert, wenn ich es ihm glaube, dann praktisch geheiligt werde, dann gerettet werde. Und zwar, das steht bei Herrschaft Exousia. Und das Wort bedeutet, wenn man es genau nimmt, Vollmacht, Recht. Das heißt, die Bibel sagt jetzt nicht nur, dass du vom Teufel dich wegbekehrst, nichts mehr mit ihm zu tun haben willst, sondern du bekehrst dich weg von seiner Vollmacht. Das heißt, er hat eine gewisse Vollmacht, was er tun darf. Und jetzt kommt das, was dem Gläubiger oft nicht klar ist. Du kannst selber entscheiden, ob der Teufel dich quälen darf oder nicht. In dem Moment, wenn du dich freiwillig unter diese Knechtschaft begibst, dann quält er dich. Römer 6 sagt, dem du hier das Ei räumst, dass er dich quälen darf, dessen Sklave bist du. Und in 2. Timotheus 2, 24, 25 gibt es eine furchtbare Bibelstelle, geht sogar noch in Folgevers, wo die Bibel sagt, dass Leute gibt, die werden vom Teufel mit einem Fallstrick umgarnt. Und dass sie nur rauskommen, wenn sie Buße tun, also nochmals zur der biblischen Wahrheit zurückkehren, in sich gehen. Und hier hast du etwas, wir bekehren uns weg von der Herrschaft des Teufels, von seiner Vollmacht. Das heißt, wir erlauben dem Teufel nicht, dass er über uns Macht hat. Weil die Bibel sagt, Bekehrung bedeutet, dass du von dem weggehst. Das heißt, der Teufel hat kein Recht, ausdrücklich, er hat kein Recht, wenn jemand wirklich gläubig ist und wiedergeboren und ein Gotteskind, er hat kein Recht, uns zu quälen, er hat kein Recht, uns zu knechten, er hat kein Recht, uns Laster aufzulegen. Es sei denn, ich räume sie ihm freiwillig ein. Und das ist das Drama. Epheser 2, 1 bis 3 ist eine Bibelstelle, wo erklärt, wie der Teufel schon, wenn es darum geht, da man sich bekehrt, da kommt der erste entscheidende Schritt von dieser Rettung, wo Gott rettet, was bei den Menschen passiert. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt. Das ist der Zeitgeist. Das heißt, du wirst als normaler Mensch, du bist nicht neutral. Die Leute glauben, sie sind frei, sie sind neutral und gründet alles Mögliche. Wisst ihr, ich bin jetzt ja schon relativ alt. Sagen wir, ich habe eine gewisse Erfahrung. Ich habe mir die ganze Entwicklung im Reich Gottes, ich habe mir die ganze Entwicklung auch politisch, ich habe mir das alles auch bürgerlich, ich komme aus einem sehr bürgerlichen Haus, aus einer Bäckerei, da lernst du die Leute kennen, weil du bist ein Kunde. Und auf meinem Beruf in der Bank habe ich die Leute wirklich kennengelernt. Du siehst, wie sich das radikal verändert. Das heißt, wer hat das verändert? Wer hat gesagt, es gibt außer Mann und Frau noch 66 andere Geschlechter? Früher haben wir gesagt, das kann nur ein Geistesgestörter gewesen sein. Heute ist es normal. Wisst ihr, wer hat denn das gemacht? Wer hat die Leute auf so eine Idee gebracht? Wer hat die Leute auf die Idee gebracht? Früher haben die Leute gesagt, wenn eine Frau ein Kind hatte und sie war arm und zwar schwer, dass sie das Kind durchgebracht haben, auch finanziell, da gab es den berühmten Spruch, du hast es auf dem Kissen und nicht auf dem Gewissen. Steht ihr? Wer hat die Leute auf die Idee gebracht, dass man heute so viele Kinder abtreibt und umbringt, dass es mehr Tote hat, wenn man es zusammenzählt, seit dem Zweiten Weltkrieg, als in den Kriegen umgekommen sind? Das ist Wahnsinn. Wisst ihr, die Frage ist ja, wer hat das initiiert? Das hat es früher nicht gegeben. Wer hat gesagt, alles, was Gott den Menschen gesagt hat, das Verbot ist, dass es jetzt normal ist? Wer hat es denen gesagt? Das ist der Lauf dieser Welt, der wird gesteuert vom Fürst, der in der Luft herrscht, vom Teufel. Dem Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Da steht bei Ungehorsam ein Wort, das bedeutet im Griechischen, die sich weigern zu glauben. Das heißt zu Deutsch, wenn jemand nicht Gott dienen will, nicht sich bekehren will, nicht dem Herr Jesus dient, ist er automatisch unter dieser Zeitgeistschiene, die der Teufel initiiert. Das heißt, er wird gesteuert. Jetzt erklärt die Bibel wie. Unter ihnen führten wir auch einst alle unser Leben vor der Bekehrung. In den Begierden oder Lüsten, hat Luther übersetzt, unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das heißt, der Teufel steuert die Leute über Gedanken, die kommen von diesen Finsternismächten, die im Luftraum herrschen, wird in Epheser 6 beschrieben, und er steuert so die Leute. Wisst ihr, da kannst du alles erklären, auch was im Berufsleben sich abspielt. Ich habe ein Erlebnis, das ist schon zig Jahre her, da gab es noch ein bisschen heilere Welt. Da sagt ein Direktor zu mir von der Bank, ein guter Banker ist nur der, der lügen kann, dass sich die Balken biegen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ein guter Banker ist der, der das Gleiche hinkriegt, ohne zu lügen. Derselbe Mann hat mich einmal angefaucht, hat mir ins Gesicht hinein gefaucht, ich brauche keinen Sünderbock, nämlich der Herr Jesus. Versteht ihr? Bevor wir bekehrt waren, sind wir unter dieser Finsternismacht, unter der Vollmacht des Teufels, dann darf er das sogar tun. Wisst ihr, das ist ja das Teuflische. In dem Moment, wenn man sich bekehrt, darf er es nicht mehr tun. Er hat keine Macht mehr über uns. Und jetzt sagt die Bibel als ab Vers 4, Gott, der Vater, der reich ist an Erbarmen, er hat in seiner großen Liebe, hat er uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit Christus lebendig gemacht. In dem Moment, wie dieser Ratschluss der Ewigkeit gezogen hat, den Gott beschlossen hat mit seinem geliebten Sohn, dass wir durch den Jesus gerettet werden, heißt Vers 5, jetzt sind wir aus Gnade gerettet. Wisst ihr, jetzt kommt der nächste Punkt. Mir haben wir noch beigebracht, katastrophale Lehre. Zum Glück war ich schon bekehrt, sonst wäre ich nicht gerettet worden. Mir haben wir beigebracht, wenn du gerettet werden willst, musst du anfangen, alles in Ordnung zu bringen. Du musst praktisch beginnen, selber die Rettung einzuleiten, indem du Dinge tust, Sachen in Ordnung bringst und so weiter und so weiter. Und irgendwann brichst du dann durch zur Wiedergeburt. Das ist genau dieses teuflische Evangelium, dass du dich rettest und nicht der Herr. Da gibt extra das mosaische Gesetz, das steht im Römer 3,20, auf das ich zur vollen Erkenntnis der Sünde komme und erkenne, dass ich nichts tun kann. Als ich erkannte, dass ich nichts tun kann, dass ich keine Chance habe, dann haben wir erst bekehrt. Ich habe 4 Jahre rumgemacht, bis es soweit war. Ich habe mich erst bekehrt, als ich gemerkt habe, ich kann nichts mehr tun. Dann bin ich zum Herrn Jesus und habe geschrien, rette mich! Und er hat mich ja selber Sekunde gerettet. Aber ich musste kommen, musste ihn annehmen, ich musste das Geschenk, so wie es hier steht, als Gnadegeschenk, kostenlos, musste ich die Erlösung annehmen und dann bin ich durchgebrochen zur Wiedergeburt. Und ich habe leider mit dieser Gemeinde Erfahrungen gemacht. Wir haben früher mit anderen Gemeinden zusammengearbeitet. Eine dieser Gemeinden hatte eine Praxis, die ist genauso vorgegangen. Die hat die Leute vor sich hingesetzt. Da saßen, ich bin da mal dabei gewesen, die Brüder mit einem Block und haben die alle ihre Sünde bekannt. Also wie bei einer katholischen Beichte. Die haben alle ihre Sünde bekannt, die Brüder haben das sogar noch aufgeschrieben. Muss ich mir vorstellen. Aufgeschrieben, wohl auch archiviert. Und am Schluss war es so, dann hat mir ihnen zugesprochen, jetzt bist du gerettet. Ich habe hier ungefähr 10 Bekehrungen, die nachher zu uns in die Gemeinde gekommen sind, erlebt. Von diesen 10 ist niemand mehr da. Ich bin überzeugt, dass von diesen 10 nicht einer wiedergeboren war. Sie sind am falschen Evangelium, am falschen Jesus, einer teuflischen Finte auf den Leim gegangen. Sie haben genau hier praktisch nicht erkannt, wie man gerettet wird. Und darum ist es ungeheuer wichtig, dass man die Wahrheit verkündigt und es die Leute auch sagt. Und diese schreckliche Folge, die Bibel ist dann wunderbar und sagt, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Ich nehme im Glauben das Gnadegeschenk an, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist das. Die Bibel sagt klipp und klar, der Jesus hat das gepredigt, das ist ihre erste Predigt, Markus 1,15. Vorher tust du Buße. Das heißt aber nicht, dass du jetzt beginnst, dich Gott angenehm zu machen. Bringst Dinge in Ordnung und dann rettet dich Gott, weil du Dinge in Ordnung bringst. Das ist mosaisches Gesetz. Sondern Buße tun heißt, du erkennst, dass du vollständig verloren bist und nichts tun kannst und ihn brauchst. Das ist Buße. Und wenn du in dem Zustand bist, dann rettet er dich. Jetzt muss man einfach einmal sehen, der Herr Jesus ist nur geboren worden, um zu retten. Er hat überhaupt keine andere Grundaufgabe gehabt. Natürlich hat er dazugehört, dass er es gepredigt hat und verkündigt hat. Er sagt ja, ich bin gekommen, unter anderem, um zu verkündigen. Aber die Grundaufgabe des Tuns war Rettung. In Matthäus 1,21 heißt, sie aber wird einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er rettet mich, nicht ich. Wisst ihr, und ich habe einfach das festgestellt, die Gesetzlichkeit führt letztendlich immer zu zwei Dingen. Die Leute, die stark sind, die gesetzlich sein können, denen es auch gelingt, bestimmte Dinge zu tun, die werden immer starrer, immer hochmütiger. Und die Leute, denen es nicht gelingt, die krepieren, Entschuldigung der Ausdruck, die gehen kaputt. Die schaffen es nicht. In der Psychiatrie sind über 50% Gläubige. Wisst ihr das? Das ist Fakt. Ich habe Leute gesehen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Eine Schwester, Pfingstbewegung, hat zu mir gesagt, weißt du, ich muss, ausdrücklich, ich muss, dann habe ich gesagt, was musst du? Nachts um 12 aufstehen, um den Herrn zu preisen wie David. Dann habe ich gesagt, du musst gar nichts, du gehörst ins Bett, du musst schlafen. Hat sich nicht sagen lassen. Wisst ihr, was am Schluss gelandet ist? Psychiatrie. Er ist gekommen zu retten. Er handelt. Ich bin nur ein Reagierender. Wisst ihr, und wenn ich nur ein Reagierender bin und er der Handelnde, wisst ihr, was dann ist? Und das ist der entscheidende Punkt. Dann spielt es keine Rolle, wie stark ich bin. Dann spielt es keine Rolle, wie willensstark ich bin. Es spielt keine Rolle, wie psychisch stark ich bin. Sondern es spielt nur eine Rolle, ob ich kindlich eifältig mich ihm anvertraue. Das kann ein Kind. Wenn ich die Leute sage, was ich für ein verschüchterter Mensch war, sie glauben mir das nicht. Ich könnte es ihnen beweisen, ich könnte jedem mein Tagebuch, ich habe das mal im Wahn in ein Tagebuch reingeschrieben. Also wenn ich das selber lese, wird es mir anders. Dann muss ich sagen, kann das sein, dass ich mal so ein Mensch war? Aber in dem Moment, wie ich der Jesus aufgenommen hatte, dann begann die große Verwandlung. Aber auch mit vielen Auf und Ab, immer wieder bin ich in diese Gesetzlichkeit, dass ich im Herr hier praktisch zwanghaft was bringen wollte, reingefallen, bis wieder klar war, du musst nur reagieren. Auch im Gehorsam manchmal, aber nur reagieren. Lukas 2,11, die Bibel geht quer durch, sagt immer das Gleiche. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Die Bibel sagt immer das Gleiche. Er ist der Retter. Apostelgeschichte 4,12, dieser Rettername Jesus Christus. Die Bibel nennt ihn Herr Jesus Christus von Nazareth. Das ist der offizielle Ganztitel, wenn du alle Bibelstellen nimmst. Apostelgeschichte 4,12. Es ist in keinem anderen das Heil. Da steht Rettung. Heil ist das altdeutsche Wort für Rettung. Es ist in keinem anderen das Heil oder die Rettung. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Also es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit. Und wenn ich dann gerettet bin, oh Gott, das kennt, ich habe der Jesus aufgenommen. Wisst ihr, ich bin so dankbar. Ich konnte Gott nichts bringen. Ich musste mich darauf verlassen, dass er mich rettet, egal wie verkehrt ich bin. Wisst ihr, ich habe 4 Jahre versucht, mich um die Bekehrung zu drücken. Ich habe 4 Jahre alle möglichen Tricks versucht. Als ich dann so weit war, dass nichts mehr ging, dann wurde ich gerettet. Bin ich unendlich dankbar. Aber wenn du gerettet bist, dann hört das nicht auf. Dann versucht der Teufel schon im Babystadium, dich wieder in diese Gesetzlichkeit hineinzuführen. Weil da ist natürlich etwas. Je gesetzlicher du wirst, je weniger brauchst du der Herr Jesus. Ist euch das klar? Du brauchst ihn ja nicht. Je mehr du von deiner Gesetzlichkeit aufgibst, je mehr brauchst du ihn. Weil du siehst, ich schaffe es nicht ohne ihn. Wisst ihr, ich bin nicht der Typ, wenn mir jemand auf die linke Backe schlägt, dass ich dann die andere hinhalte. Er schlägt mir auf die linke Backe, dann kommt meine rechte genauso schnell wie seine linke. Versteht ihr? So bin ich vom Charakter her. Ich habe den Verdacht, dass ganz viele Leute auch so sind. Und wenn sie nicht so sind, wenn sie zu feig sind, was machen sie dann? Dann rächen sie sich. Wisst ihr, der Mensch ist ein hinterhältiges Gerät. Er rächt sich dann. Man kann sich auf 1000 Arten rächen. Aber in dem Moment, wie du die Erlösung annimmst und sie verstehst, dann kannst du die rechte Wange auch hinhalten. Weil diese Kraft, sie hinzuhalten und die Überzeugung, dass das richtig ist, die kommt jetzt von ihm. Paulus sagt in 1. Korinther 11,1, er ist unser Musterbeispiel, werdet meine Nachahmer. Aber ich möchte noch eine Stelle lesen aus 2. Mose 14,13. Das war Wiedergeburt, ein Bild, Auszug aus Ägypten durch das Passa, durch das Blut des Lammes sind sie ausgezogen, ein Bild für die Wiedergeburt. Und jetzt beginnt sofort ein mörderischer geistlicher Krieg, sofort kommt der Teufel und hetzt sie und geht auf sie los. Und die Bibel nennt den Teufel den Treiber, vergesst es nie. Wenn ihr getrieben werdet, wenn euch die Gurgel zugedrückt wird, wenn ihr Druck kriegt, wenn ihr Zwänge kriegt, ist immer der Teufel. Oder überhaupt nicht überlegen, wer das ist. Und hier in 2. Mose 14, Vers 13 und 14 sagt die Bibel, man kann sich gleich merken, die Quintessenz ist 14, 14. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Er sagt nicht, ich, der große Mose, bin ja militärisch auch geschult als Sohn der Tochter des Pharao. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man die Ägypter schlägt. Sondern er sagt, seht, wie der Herr rettet, was er für euch bereitet. Und dann sagt er in prophetischer Vorausschau, denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Das ist doch gewaltig. Er hat so eine Erkenntnis, dass Gott so handeln wird, er wird die hinwegtun. Und dann sagt er, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Und das ist nach meiner heutigen Überzeugung, vor allem bei den Gläubigen, die perfektionistisch sind, aber auch bei den Gläubigen, die es wirklich ernst meinen, der größte Kampf, bis sie so weit sind, dass sie stille sind und wartet, was der Herr für sie tut. Das ist ein Riesenkampf. Wenn man jetzt die Praxis sich anguckt, dieses Kolosser 1,13, jetzt kommt halt der Punkt, man liest diese Bibelstelle, ich weiß das von mir, ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel gelesen habe, ich habe es nicht gezählt. Du kannst es 50 oder 100 Mal gelesen haben oder mehr. Man liest dann, wenn man unter diesen Zwängen ist, immer zwanghaft die Bibel. Wie der eine sagt, der sieht nur noch Verdammnis in der Bibel, so siehst du nur noch, was du tun musst. Da steht jetzt was. In ihm seid auch ihr. Was steht da in wem? In ihm. Ich mache euch einen Vorschlag. Wenn ihr das nächste Mal Bibel lest, guckt jedes Mal die Formulierung an. In ihm. Das seid nicht ihr, das ist er. Und dann seht ihr, was hier in ihm passiert. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. Das war unser Part, zuzuhören. In ihm seid auch ihr, in wem? In ihm, als ihr gläubig wurdet. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. In dem Moment, wie er mich gerettet hat, bin ich versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er ist das Unterpfand unseres Erbes bis auf die Erlösung. Und jetzt kommt Kolosser 1. Kann man sich gleich merken. Epheser 1, 13, Kolosser 1, 13. Ich finde es schön, dass die Bibelstelle auch so leicht sind. Er hat uns errettet, da steht jetzt Ruomai, also aus der praktischen Qual. Er hat uns errettet aus der Herrschaft und da steht Exousia, da steht wieder aus der Vollmacht des Teufels. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, den habe ich jahrelang nicht erkannt. In der Sekunde der Wiedergeburt ist es da. Der Teufel hat keine Macht mehr an mir. Die Frage ist nur, höre ich ihm zu oder höre ich Gott zu? Und Gott redet durch sein Wort, also muss ich das Wort Gottes gucken und alles, was die Bibel nicht sagt, weg. Wisst ihr, wenn ich sehe, was für Frömmigkeitsstile wir haben. Das ist eine gewisse Erfahrung, die ich heute eigentlich dankbar, soll ich sagen, akzeptiere. Aber ich habe schon gelitten unter dem. Ich habe diese ganze Bewegung von links außen nach rechts außen so durchlaufen. Mit allen diesen Spielen. Und ich bin jedes Mal gescheitert. Und am Schluss war ich so weit, dass am Schluss war wie auf dem Berg der Verklärung in Matthäus 17. Sie sahen nichts als Jesus allein. Das war das Ende. Und er sagt hier, in der Wiedergeburt bin ich aus der Herrschaft der Finsternis, aus der Herrschaft des Teufels rausgenommen. Ich bin nicht mehr da. Und die Bibel sagt klipp und klar, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wir wissen alle, das vollkommene Opfer, dass alle, die an ihn glauben, der Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, wenn ich mich zu ihm bekehre, dann passiert, gerettet werdet und nicht verloren gehen. Das heißt, ich werde nur wegen ihm in den Himmel kommen. Weißt du, du brauchst, wenn du mal auf dem Sterbebett liegst, ich kenne das, ich habe schon Leute gesehen, die kurz vorm Sterben waren, die haben nur noch gejammert. Meine Sünde, mein Versagen. Wenn du wirklich das glaubst, was die Bibel sagt, dann wirst du auf dem Sterbebett liegen und weißt du ganz genau, ich komme nicht in den Himmel, weil ich so korrekt war. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich so gut nachgefolgt bin. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich mich immer Jesus hingegeben habe. Pff, keine Spur. Ich komme nur in den Himmel wegen Jesu Blut. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich werde in den Himmel eingehen. Das ist der erste fromme Spruch, den man mir, ich schätze, mit 5 Jahren beigebracht hat. Wenn ich nur dort schon so gut zugehört hätte, hätte ich mir viel Elend in meinem Leben erspart. Ich sage, du kannst leben, du kannst sterben mit ihm allein. 1. Thessalonicher 1,10. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches, kann ein Kind verstehen. Um uns, das hat Gott getan, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Gott hat es getan, dass er den Sohn gab und er wird ihn auch wieder schicken. Den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ich habe keine Angst vor dem Zorn. Der Jesus hat mich gerettet. Ich kann sagen, Herr, du hast Mitleid mit meiner Schwachheit, der Hebräer 4,15. Und jetzt erwarte ich, wenn ich sterben muss, nur, dass ich in den Himmel komme, wegen deinem Blut. Und dann werde ich im Triumph in die Ewigkeit gehen, garantiere ich euch. Und dann werden selbst die dümmsten Leute und die größten Gegner vom Evangelium werden zugeben müssen, hier ist etwas, das wir nicht haben. Wenn es ein Sterben geht, hört nämlich der Spaß auf. Und dann siehst du auch geistlich, was echt ist und was nicht echt ist. Wisst, schwätzen kann man viel. 1. Timotheus 1,1. Paulus Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Das sagt die Bibel. Gott der Vater ist der Retter und des Herrn Jesus Christus unsere Hoffnung. Aber jetzt erklärt die Bibel, wie tut es Gott? Gott hat ja die Lichtswelt nie verlassen, sagt 1. Timotheus 6 und sagt Johannes 1,18. Und jetzt erklärt er sie Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das heißt, er hat der Herr Jesus gesandt und er rettet mich jetzt. Das ist diese große Liebe Gottes. Er bewahrt mich vollständig vom Zorn. Wenn ich der Herr Jesus habe, habe ich alles, um Gott zu dienen, um zu leben, um zu sterben. Ich kann alles. Und von daher wurde der Herr Jesus völlig falsch gesehen. Wisst ihr, die Katholiken haben das ganz raffiniert gemacht. Die haben gesagt, der Jesus ist der strenge Richter. Jetzt brauchst du einen Fürsprecher, die Maria. Was für ein Unsinn. Es gibt nur einen Fürsprecher und das ist der Herr Jesus selber. Und er rettet uns perfekt und vollkommen. Und wenn wir das erkennen, dann gehen die Zwänge weg. Das ist das, was die Bibel sagt. Gott, der Vater, will uns durch den Herr Jesus aus der Macht, aus der Last, aus den Zwängen, aus der Sklaverei Ägyptens dieser Welt herausführen. 2. Timotheus 1,9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das ist der Ratschluss der Ewigkeit. Bevor es überhaupt eine Zeitrechnung gab, hat Gott bereits das mit seinem Sohn beschlossen. Das ist gigantisch. Wenn ihr Wiedergeburt nochmal in Ruhe euch angucken wollt, dann müsst ihr Titus 3 lesen, ab Vers 4. Da erklärt er. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigter Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Die Bibelstelle ist zusammen mit 1. Korinther 12, Vers 13, das Ende der Pfingstbewegung. Wisst ihr warum? Damit sagt die Bibel klipp und klar, bei der Rettung wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es gibt keine zweite Geistestaufe. Es geschieht in der Sekunde der Wiedergeburt. Entweder hast du es oder hast du es nicht. Du wirst das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt bei der Wiedergeburt. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann ist alles da. Wisst ihr, wenn das jetzt so wirklich ist, wie ich sage, dann müssten ja die Gläubigen, darf ich spöttisch sagen, fast vor Glückseligkeit durch die Welt schweben. Tun sie aber nicht, sie kriechen auf dem Boden rum. Warum? Weil der Teufel mit seiner Gewalt, mit seiner Vollmacht uns Laster auflegt, uns plagt, uns quält, uns kaputt macht, uns verklagt, wie es im Sacharja 3 steht. Er verklagt uns vor Gott, er verklagt unser Gewissen, er verklagt uns aufgrund von falscher Anklagen. Das sind falsche Anklagen. Wenn die Anklage richtig ist, was mache ich dann? Dann gehe ich zum Herr Jesus, lass mich reinigen durch sein Blut und die Anklage ist rum. Aber auch dann verklagt er uns noch. Und jetzt kommt eine ganz furchtbare Sache, die steht im Judas 1, Vers 5. Nachdem sie aus dem Land Ägypten errettet waren, steht der Ausdruck, also nach der Wiedergeburt, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glauben. Es gibt für mich geistlich nur eine Gefahr, und das ist Unglaube. Dass ich nicht das glaube, was die Bibel sagt, sondern dass ich das glaube, was die Menschen sagen. Oder was meine Seele sagt. oder was mein Verstand sagt. Wenn ich das glaube, da gehe ich unter. Ich muss glauben, was Gott sagt. Wisst ihr, jetzt kommt ein Paulus und sagt, und der hatte noch ein bisschen mehr am Hals wie wir, in 2. Korinther 1, 10. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet. Da steht jetzt Ruhe und Mai, also aus der Situation. Und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch weiter oder ferner retten wird. Wisst ihr, er sagt doch hier etwas, das ist ungeheuer. Und das ist der Mann, der sagt, wir sollen ihn nachahmen. 1. Korinther 11, 1. Er sagt, die Rettung war in der Vergangenheit, die Errettung ist jetzt gegenwärtig und sie wird zukünftig genauso geschehen. Wisst ihr, ich kann jetzt von diesen Bibelstellen, es sind ca. 120 Bibelstellen über Errettung nur im Neuen Testament. Wir können das nicht durchmachen. Ich habe jetzt nur einen Abriss rausgeholt. Aber wir müssen mal gucken, wie das geht. 2. Korinther 4, ab 7. Aus was hat Gott der Paulus gerettet? Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist der erste Punkt. Deine Kraft, psychisch, menschlich, körperlich, ist völlig wurscht, ist egal, die interessiert keinen Menschen. Verstehst du? Wenn Gott etwas tut, dann tut er's in diesen irdenen Gefäßen. Er ist der Wirkende. Wenn Gott dir eine Berufung gibt, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann gibt er dir zu diesem Auftrag die Gabe und die Kraft und du kannst es tun. Das ist Fakt. Jetzt erklärt er, wie das abläuft bei ihm. Wir werden überall bedrängt. Wisst ihr, dass Gott mir eine Gabe gibt, dass Gott mir Kraft gibt, dass Gott mir einen Auftrag gibt, dass Gott mich hier sieghaft leben lässt, heißt nicht, dass wir nicht bedrängt werden. Wir werden bedrängt, aber nicht erdrückt. Wisst ihr, wir werden schon allein bedrängt, das sehe ich bei mir und bei meiner Frau. Ich habe es gar nicht so realisiert. Vielleicht müsste ich öfters in den Spiegel gucken. Wir werden alt. Steht ihr? Und mit dem Alter kommen Beschränkungen, die du vorher nicht hast. Ein alter, weiser Mann hat einmal gesagt, in der Jugend zieht Gott seine Kinder an. An einem bestimmten Zeitpunkt des Alters zieht er sie wieder aus, weil er muss sie vorbereiten auf den Tod. Wisst ihr, da ist manchmal Bedrängnis durch Krankheit. Da ist Bedrängnis und die Krankheit muss nicht Alter sein. Das kann auch Hebräer 12 sein, dass Gott mit uns einen Plan hat. Das kann aber auch Ergriff des Teufels sein. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber Bedrängnis ist normal. Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Es gehört dazu. Aber jetzt sagt Paulus klipp und klar, obwohl diese Bedrängnisse da sind, er wird nicht erdrückt. Warum? Weil die Kraft in ihm und weil die Fähigkeit zu überleben nicht von ihm kommt, sondern vom Herr Jesus. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Kennt ihr das? Ich hasse es ohne Ende. Verlegenheit, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wisst ihr, ich denke immer, es ist okay, was die Leute nicht wissen. Zum Glück wisst es nicht. Ich sag's euch, aber ich hoffe nicht, ihr benutzt es. In der Bank hat man immer gesagt, wenn du von Karl Hermann was willst, musst du warten, bis er über den Gang läuft. Dann kommst du ganz schnell aus dem Zimmer raus und sagst, kannst du mir noch schnell unterschreiben? Dann hast du sie. Hat gestimmt. Wisst ihr, ich bin ein Typ, ich reagiere relativ schnell. Und wenn man relativ schnell reagiert, ist manchmal die Reaktion schneller wie das Hirn. Hinterher muss ich das in der Regel berichtigen. Und dann kommt Verlegenheit. Ich gehe in den Laden und sage, oh, ich hätte es gerne, sagt er, oh, ich habe es ganz günstig für Sie hier, zack und zack. Und sagt, Sie bot ja keine Rechnung, ich gehe heim. Fängt der Heilige Geist an, meinem Gewissen zu arbeiten. Du weißt doch, was keine Rechnung heißt. Schwarz. Ja, aber sind doch jetzt bloß 64 Euro. Das ist ja steuerlich nicht viel. Der sagt, es ist Betrug. Nächster Tag, Verlegenheit. Gehe ich hin, sehr verlegen, und versuche dem Mann beizubringen, ich baue eine Rechnung. Der mich gesehen hat sofort geschrien, Sie kriegen gleich eine Rechnung, woher das gewusst hat. Die Kämpfe gehen nicht weg, aber ich gewinne die Kämpfe, weil die Kraft Gottes in meinem irdischen, schwachen Gefäß drin ist. Der, der mir die Kraft gibt, der Mut hinzugehen, wir haben es heute Morgen auch beim Brotbrecher gehört, mich zu entschuldigen oder etwas in Ordnung zu bringen, das bin nicht ich, das ist er. Ich habe kein so ganz bürgerliches Leben geführt. Bloß, wenn ich selber die Leute heute mache, dann muss ich sagen, da war ich ja hochanständig im Vergleich zu dem. Aber ich habe schon geglaubt, dass wir schlimm waren. Und ich musste etliche Dinge in Ordnung bringen. Wisst ihr, und da habe ich gekämpft. Aber letztendlich ich wäre zu feig gewesen, hat Gott immer in mir gewirkt, dass ich es getan habe. Ich bin nie verzweifelt, das hat irgendwo geklappt. Er hat ganz seltsame Mittel angewendet. Einmal musste ich mich bei meinem Mann entschuldigen, der wegen mir den Arm gebrochen hat. Nach der Wiedergeburt, das ist nicht vor der Wiedergeburt, danach, nachdem ich gerettet war. Und ich habe mich dann drum drücken wollen. Und dann hat der Herr mal was gemacht, ich werde es nie vergessen. Wir waren wandern mit der Gemeinde und plötzlich kommt ein Mann über die Wiese auf uns zu. Und ich sehe den und es fährt mir durch alle Knochen. Das ist der Mann. Und dann natürlich angefangen zu beten. Herr, jetzt bin ich bereit. Als er da war, habe ich gesehen, er war es gar nicht. Das hat der Herr so gemacht, dass ich es gedacht habe. Wisst ihr, und dann war ich bereit, am nächsten Tag hinzugehen, mich zu entschuldigen. Und das war ganz interessant. Er hat gesagt, ah, war das schon so lange her, das tut doch nichts. War toll. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir können nicht verhindern, dass Verfolgung kommt, aber er ist bei uns. Wir werden nie allein sein, selbst wenn wir im Gefängnis sind. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Es kann sein, du wirst von deinem Charakter niedergeworfen, aber du kommst nicht um. Warum? Weil die Kraft in dir ist. Und die Kraft kommt nicht von dir. Es ist nicht deine Fähigkeit. Du brauchst nie Angst haben, wenn Verfolgung kommt. Du brauchst nie Angst haben, die ganze Fähigkeit zu überwinden, kommt von ihm. Du musst nur wie ein kleines Kind den Blick zu ihm erheben und das im kindlichen Glauben annehmen, er bringt dich durch. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus im Leib herum, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird. Das heißt, nur wenn wir schwach sind, können wir der Herr Jesus tatsächlich darstellen. Drum sagt letztendlich Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wisst ihr, wir müssen schwach sein, dass der Herr sich an uns verherrlichen kann. Und das ist das, was mir lang nicht in den Schädel reinging, dass ich tatsächlich schwach sein muss. Wisst ihr, die Bibel sagt, wir werden Trübsal haben. 2. Timotheus 3,12, wir werden Verfolgung haben. Galater 4,29, wir werden letztendlich, und das ist furchtbar, verfolgt werden von den Halbgläubigen, von denen, die nicht wirklich gläubig sind, die noch am Fleisch geboren sind und sich fromm nennen. Aber Paulus sagt dann hier in dem 2. Korinther 4, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, das kann Krankheit sein, das kann Anfechtung sein, das kann Verfolgung sein, das kann alles sein, dass man dich schlägt, dass man dir Böses tut, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Das heißt, die innere Erneuerung, die kann der Teufel nicht verhindern. Sobald du zu meinem Jesus gehst, ist diese Kraft da und dann kannst du überwinden. Aber jetzt nochmal, dass klar ist, du und ich, wir haben diese Kraft nicht. Das ist der Herr Jesus, der das in uns wirkt. Von daher musst du nur mit ihm in engster Gemeinschaft sein, dann funktioniert es. Und dann sagt er, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Früher hätte ich gesagt, na ja. Also ich sag's jetzt mal hart, wie schnell diese Jahre vorbeigingen, brutal. Die Bibel sagt einmal, wie ein Geschwätz, so ist es. Ich kann es manchmal gar nicht glauben. Bin jetzt schon so alt? Als das erste Mal bewusst geworden ist mir das, als meine große Tochter Steffi den Führerschein gemacht hat, wo ich die am Steuer gesehen habe, gesagt, oh, jetzt ist was passiert. Jetzt bin ich wohl nicht mehr so jung. Aber heute, wisst ihr, wenn mir dein Opa zu dir sagt, dann merkst du, du bist nicht mehr 20. Aber er sagt, das geht schnell vorbei, aber innerlich ist der entscheidende Punkt. Sagt er klipp und klar, hast du eine dauernde Erneuerung und die Ewigkeit vor der Augen, das ist das, was zählt. Das andere geht ruckzuck rum. Wisst ihr, was ist das bisschen Ärger hier auf dieser Welt im Vergleich zu der Ewigkeit? Das muss man einfach sehen. Und Paulus geht weiter in 2. Korinther 6, ab 3 hat er wieder eine Palette. Er sagt, der Dienst darf nicht verlästert werden. Und dann sagt er, wir empfehlen uns. Jetzt erklärt er es. In standhaftem Ausharren. Das ist das, was wir können. Wir können ausharren. Zum Beispiel Langmut ist eine Frucht des Geistes, aber Ausharren ist eine Haltung. In Bedrängnissen, immer das Wort Bedrängnis. In Nöten, also hat Gläubiger Nöte. In Ängste, also hat ein Gläubiger Ängste. Unter Schlägen kann passieren. In Gefängnissen kann passieren. In Unruhen, die kriegen wir noch schön hier im Westen. In Mühen, die haben wir jetzt schon. Im Wachen, im Fasten, jetzt kurz positiv. In Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Das gehört auch zum geistlichen Leben. Wisst ihr, das Negative und das Positive. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken, unter Ehre oder unter Schande. Manchmal wirst du auch geschmäht, bei böser und guter Nachrede. Wenn ich schon überlege, was ich über mich schon erzählt habe, Da musst du einfach sagen, lass sie schwätzen. Als Verführer und doch wahrhaftig. Als Unbekannte, und du kannst dir das leisten, unbekannt zu sein. Du kannst dem Herrn sagen, da wo du willst, dass ich bekannt bin, da machst du mich bekannt. Wo du willst, dass ich unbekannt bin, da will ich unbekannt bleiben. Wisst ihr, wir brauchen keine eigene Ehre, so ist völliger Quatsch. Gibt nur Ärger. Als Sterbende, und siehe, wir leben, geistlich. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Als Betrübte, aber immer fröhlich. Wie kann man betrübt sein und immer fröhlich? Das haben wir in Nürtingen abgehandelt, das war mir auch neu. Ich habe es vorher nicht gewusst. Mir ist erst klar geworden, die Bibel lehrt es mit dieser Freude. In dem Moment, wenn du geistlich zu den Dingen die Haltung einnimmst, was Gott über das sagt und dem zustimmst, wird die Freude ausgelöst. Also du kannst betrübt sein und trotzdem fröhlich. Zum Beispiel, wenn du akzeptierst, dass Trübsal zu der Nachfolge gehört und du sagst, gut, jetzt kannst du dich verherrlichen, dann kommt die Freude. Ist ja immer eine Sache der Einstellung des Ansichts. Als Arme, die doch viele reich machen. Wisst ihr, ich sage euch doch wohl kein Geheimnis, dass das Geld weggeht, oder? Ist euch das klar? Wenn das antichristliche System kommen wird, dann ist das Geld weg. Wisst ihr, ich bin Bankerin früher. Ich weiß nicht, was ich heute meine Kunden sagen müsste. Mein Chef hat mal zu einem Kunden gesagt, so weit möchte ich nicht gehen. Er hat gesagt, wechselt jetzt alles, war D-Mark-Zeit, wechselt ihr ganzes Guthaben in Markstücke um und werft es in der Kantel, hat er zu ihm gesagt, wirklich, weil er nicht zufrieden war mit der Beratung. Aber so dumm war das gar nicht, weil das Geld wird nicht halten. Wisst ihr, ich könnte euch jetzt banktechnisch erklären, warum das, was ich im Geldbeutel habe, ich sage es manchmal den Leuten, wenn ich es raushol, sei ich Spielgeld. Das, was wir im Geldbeutel haben, das ist kein Geld. Du kannst jetzt mit dem noch ein bisschen was kaufen, aber da ist kein Wert mehr dahinter. Wisst ihr, wer uns das eingebrockt hat? Das ist nicht mein Freund, Kaiser Wilhelm II. Kaiser Wilhelm I. war noch Bismarck, das waren noch Männer, wie ich es immer vorstelle, aber Wilhelm II. Hat die Golddeckung des Geldes aufgegeben. Heute ist alles fiktiv. Du kannst das heute alles in die Luft lassen. Ist eine Kleinigkeit. Geldschöpfung nennt man das. Ich habe 100.000 Euro, muss 20.000 der Deutsche Bundesbank geben, mathematisch, wie viel habe ich dann? 80, oder? Wisst ihr, wie ich in Wirklichkeit habe? 500.000. 420.000 sind Luft, und das ist noch legal und noch seriös. Vom Unseriösen rede ich gar nicht. Wisst ihr, drum reich, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, lasst uns genügen. Der Herr wird uns versorgen, Entschuldigung. Da musst du halt dahinter kommen, dass das so ist. Und dann wirst du ruhig. Und dann plötzlich bist du nicht mehr abhängig von den Umständen. Du bist abhängig nur von ihm. Wisst ihr, da gibt's Dinge in der Kirchengeschichte, wo Leute halt flüchten müssen. Und sie waren im Prinzip dem Hungertod ausgeliefert, weil sie sich verstecken mussten in den Verfolgungen. Und die waren in einer Scheune, haben sich versteckt. Und dann kam jeden Tag, wie bei Elia, da kam kein Rabe, sondern Huhn. Hat jeden Tag genau vor dem Mann ein Ei hingelegt. Unfassbar. Wisst ihr, Gott wird uns durchbringen auf eine Art und Weise, wie wir es nicht kennen. Aber wir müssen glauben, dass er uns rettet, und zwar so, wie er uns retten will. Und da gibt's nichts. Das ist einfach praktisch, es wird geschehen. 2. Thessalonicher 3,2, Paulus betont es immer wieder, dass er der ist, der uns durchbringt, der uns rettet, egal in welcher Situation. Dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, die nicht alle haben den Glauben. Wisst ihr, wenn jetzt die antichristliche Schiene immer stärker wird, ich habe doch keine Angst vor denen. Wer wird mich vor denen alle retten? Der Herr Jesus steht hier, steht klipp und klar, wird mich retten vor dieser ganzen Schiene, die auf uns zukommt. Wie er mich rettet, ich habe keine Ahnung, ist mir aber egal. Er wird es tun. Auch diese geistlichen Angriffe aus der Finsternis, Epheser 6 ab 10, die Bibel sagt klipp und klar ab 12, nimm die Waffenrüstung. Er hat mir alles gegeben im vollkommenen Opfer, dass ich mich wehren kann. Ich kann mich wehren. Ich habe keine Angst. Wisst ihr, das ist wunderbar. Und jetzt muss man es einfach sehen, Paulus geht davon aus, dass wir Gewichtungen vornehmen. Und das ist Einstellung. Wenn wir die richtige Einstellung zu der Rettung haben, dann werden wir nicht untergehen. Römer 8, 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist die Grundeinstellung. Das, was jetzt läuft, ist alles ertragbar. Gott wird mich aus allen Situationen retten. Paulus sagt es. Er ist unser Muster. 2. Korinther 1, 10. Gott hat mich gerettet, hat er bei mir oft gemacht. Ich bin überzeugt, er rettet mich heute, wenn es sein muss. Und er rettet mich in Zukunft. Ich habe jetzt wieder Dinge, wo ich darauf angewiesen bin, dass er mich rettet. Familiäre Dinge, wo ich keinen Einfluss drauf habe.
Er wird mich retten, bin ich überzeugt. Das nächste, Römer 8, 31. Was sollen wir nur hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Gott ist immer für uns und immer uns in vollkommener Gnade zugewandt, wenn ich gereinigt bin durch Jesu Blut. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wisst ihr, wenn zu mir jemand kommt, sagt geistlich, Karl Hermann, möchtest du was? Geistlich, ich habe was für dich. Ich will dir einen Säge geben, sag ich, kann spalten. Hier. Er gibt alles. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wenn der Teufel dich verklagt, Gott ist es doch, der rechtfertigt. Ich bin gerechtfertigt durch Jesu Blut. Also ich brauche nie ein schlechtes Gewissen, ich kann mich dauernd reinigen lassen. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann lest Sacharja 3. Sacharja 3 ist mit das größte Kapitel in der Bibel über das, wie der Herr Jesus einen Gläubiger verteidigt, wenn der Teufel ihn angreift. Gigantisch. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal? Hammer. Drangsal und Betrübnis ist das gleiche Wort, Klipsis. Oder Angst? Haben wir auch. Oder Verfolgung? Oder Hunger? Haben wir jetzt nicht. Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Kann aber alles kommen. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schafe sind wir geachtet. Kann antichristlich passieren, Trendzeit. Aber in dem allem überwinden wir weit. Wisst ihr, er sagt nicht, du kommst ein bisschen davor. Er sagt, du wirst weit überwinden. Und überwinden ist ein Wort vom Griechischen her, das heißt siegen. Durch den, nicht durch mich, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, Gewalter, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann das hindern. Was für ein Wort fällt hier? Sünde. Das ist der einzige Punkt, wo ich diesen Segenstrom kaputt machen kann. Sünde und Unglaube, das ist das Einzige. Wenn ich mich vor der Sünde hüte und vom Unglaube und den aus dem Weg gehe, wie wenn es die Pest wäre, wird gar nichts passieren. Wenn ich mich laut 1. Johannes 1, 7 bis 9 reinigen lasse durch Jesu Blut, im Lichte wandle, wird gar nichts passieren. Wenn ich laut 2. Korinther 4, 13, wir haben den Geist des Glaubens, einfach in kindlichem Glauben, glaube, was Gott sagt, dann wird gar nichts passieren. Dann werde ich vollständig sicher sein. Dann wird er mich vollständig retten. Und dann kann ich sagen, wie in Paulus. Und das ist sein Testament. Wisst ihr, es ist wichtig, dass ihr die Testamente von Menschen lest. Ich habe zum Beispiel die Testamente von Hitler gelesen. Ist manchmal wichtig, wenn du ein Testament liest, dann weißt du, was da im Kopf war. Im Testament schreib, was in deinem Kopf ist. Ihr könnt auch mein Testament lesen. Steht auch drin, was in meinem Kopf ist. Da steht zum Beispiel drin, wer meine Bibel kriegt. Das ist auch interessant. 2. Timotheus 4, sagt Paulus, und das ist sein Testament, der 2. Timotheusbrief, das 4. Kapitel, ist das Testament des Paulus. Kurz darauf war er tot. Der Herr aber stand mir bei. Wer ist ihm beigestanden? Der Herr. Und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. So wurde ich erlöst. Das ist jetzt wieder ein ganz zentrales Wort. Hängt mit dem Ruhmai zusammen, er wird gelöst, er wird hier letztendlich gerettet aus dem Rache des Löwen, aus dem Teufel seinem Angriff. Und jetzt erklärt er etwas. Und das sagt der Mann, der kurz drauf geköpft wird. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen, steht wieder das Wort, also retten. Und mich in sein himmlisches Reich retten, da steht jetzt das zweite Wort, sozo, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Testament von Paulus. Er sagt, ihr seid meine Nachahmer. Was sagt er jetzt hier? Wir wissen aus Apostelgeschichte 2,21, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Und hier sagt er klipp und klar, und das ist ein zentraler Punkt, er sagt, der Herr hat mich in der Vergangenheit gerettet, vom Rache des Löwen, von dem, was der Teufel getan hat. Er wird mich auch jetzt von jeder Boshaftigkeit erlösen, obwohl es der Wille Gottes war, dass er an diesem Martyrium stirbt, und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Wisst ihr, was das heißt? Die Rettung Jesu Christi ist so gewaltig, dass egal, was mir und dir passiert, dass du in den Himmel kommst. Ist euch das klar? Wenn ich auf dieser Schiene bleibe, wird mir nichts passieren. Ich sage ja, die einzige Gefahr sind Unglaube, letztendlich, und Sünde. Aber wenn ich auf dieser Schiene bleibe, einfach so wie es ein normaler Gläubiger ist, passiert ihm nichts. Wisst ihr, und dann kann ich sagen, der Herr ist wahrhaftig mein Retter. Das ist das Wort, wo Luther mit Heiland übersetzt hat. Retter. Und ich bin überzeugt, dass Paulus, und das möchte ich am Schluss nochmal lesen, dass Paulus das wirklich so gemeint hat. Und in seinem Todesjahr zeigt das ja. 2. Korinther 1, 10. Er hat uns auch denn aus solch großer Todesgefahr gerettet. Das hat er mich und dich auch. Ist klar. Geht einmal hin und überlegt, wo euch Gott schon gerettet hat. Nicht nur gerettet, um in den Himmel zu kommen, sondern auch aus schlimmsten Situationen, wo er euch rausgeholt hat. Und rettet uns noch. Er ist jetzt dabei, uns zu retten. Er wird nicht aufhören. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Und dass das vielleicht anders aussieht, wie der Mensch denkt. Das hat ganz andere Seite. Wisst ihr, Gott hat der Hudson Taylor gerettet, indem er verhindert hat, dass er eine Frau geheiratet hat, die er unbedingt heiraten wollte. Ganz seltsame Rettung, oder? Dann hat er die geheiratet, wo jeder gesagt hat, die nicht. Alle Gläubige haben rebelliert gegen Hudson Taylor. Die darf er nicht heiraten. Die war einen Kopf größer wie er und hat geschielt. War aber eine geistliche Frau. Und mit der hat er die ganzen Kämpfe durchkämpft. Das war die Frau seines Herzens. Und Gott hat verhindert, dass er vorher andere geheiratet hat. Wisst ihr, wie Gott mich rettet, das müssen wir ihm überlassen. Das ist vielleicht manchmal so, dass ich sogar vielleicht hadere und sage, Herr, warum lässt du das zu? Vielleicht ist es gut. Wir müssen einfach glauben, dass das, was die Bibel sagt, stimmt. Dass denen, die Gott lieben, allen zum Besten dient. Und dass ich dann mich darauf verlassen kann, der Herr wird mich retten. Und wie er mich rettet, das muss ich ihm überlassen. Ich habe keine Fähigkeit zu erkennen, wie Gott mich rettet. Das muss er machen. Aber eines verheißt die Bibel, glasklar, und das ist 100%. Das ist wie ein Vertrag, den Gott unterschrieben hat. Er wird mich retten. In jeder Situation. Wenn ich in kindlichem Glaube zu ihm komme und das, was hindern könnte, durch Jesu Blut weg ist, dann wird er mich vollständig retten. Das ist der Grund, warum ich überlebe und warum ihr überleben werdet. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Ratschluss der Ewigkeiten. Dass es dein Ratschluss war, durch dein geliebtes Sohn uns völlig zu erretten. Und Herr Jesus, du bist gekommen als der Retter. Du bist angekündigt, dass du uns rettest von unseren Sünden. Aber wir wissen durch die Schrift, dass du uns nicht nur von den Sünden rettest, sondern dass du uns aus jeder Not heraus rettest. So, dass wir das Alte Testament erleben dürfen, dass wir stille sein dürfen und du wirst für uns streiten. Und vergib uns, wo wir im Unglauben den Blick von dir weggewandt haben, wo wir im Unglauben dem Teufel seine Lüge angehört haben, wo wir im Unglauben auf unsere eigene Seele gehört haben, wo wir im Unglauben letztendlich uns prägen ließen von anderen Dingen als von dir und von deinem Wort allein. Und hilf uns einfach, wie die kleinen Kinder darauf verzauern, dass du uns gerettet hast, dass du uns jetzt retten wirst, und auch in der Zukunft, dass es so bleiben wird. Und du wirst uns hineinretten in dein ewiges Reich. Wir beten dich dafür an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.